Die Apostelgeschichte. Ein faszinierendes Buch der zweiten Hälfte der Bibel im Neuen Testament. Es gilt als das Bindeglied zwischen dem Leben Jesu und der Entstehung der weltweiten Kirche. Sie beschreibt die rasante und dynamische Geschichte einer kleinen jüdischen Gruppe zu einer globalen Bewegung, das Christentum. Was hat das Logbuch der ersten Christen mit uns heute noch zu tun?
Was hat die Bibel respektive die Geschichte noch mit uns zu tun? Die hat alles mit uns zu tun. Die Apostelgeschichte im Neuen Testament ist eine für mich von der fast wichtigsten Zeugnis von der ersten Kirche, die es überhaupt gegeben hat in unserer heutigen Form. Und die Apostelgeschichte ist ein Zeugnis davon, wie dass wir Gott heute auf eine ganz andere und eine tiefe Art erleben können. Ich finde es mega, mega spannend. Wir haben schon zwei Predigten gehabt. Letzten Sonntag hat Doro geredet über den spannenden Prozess vom Saulus. 180 Grad anders ist er geworden. Und in der Vorbereitung auf heute habe ich mich innerlich ein bisschen gewehrt. Ich habe das Kapitel 3 bis 5 in der Apostelgeschichte. Und da sind ganz viele Geschichten drin. Aber eigentlich eine wichtige. Aber wie kann man in so einer kleinen, kurzen Predigt von 5 Kapiteln im Neuen Testament, wo so viel passiert, erzählen, aber ich kann es gerne wählen. Ich will es gerne und ich probiere es auch. Und wenn es nicht gut kommt, müssen wir es ja nicht alle sagen. So. Es langt dann jemand so. Aber ich probiere es, weil da drin steckt so eine Herzensanliegen. Ja, es ist mir gerade so feucht durch den Kopf. Ich bin ja jetzt schon 4 Jahre lang da in Buchs. Und ich habe mich immer ein bisschen gewehrt, über das Thema zu reden, weil ich denke, das spare ich mir auf. Das spare ich mir auf. Auf den mal einen Moment, wenn es wirklich, wenn es passt, so. Weil nachher habe ich dann fast nichts mehr zu sagen. Nein, ist natürlich nicht so. Aber irgendwie, das Teil ist mir so wichtig. Und ich will jetzt mit dem anfangen. In diesen 3 bis 5 Kapiteln geht es um, grosso modo, um 2 verschiedene Menschengruppen. Das eine ist der Petrus und der Johannes. Und das andere ist Ananias und Sapphira. Und diese 2 Gruppen haben an Jesus geglaubt, sind in der ersten Gemeinde und haben 180 Grad andere Auswirkungen von ihrem Glauben. Sag es mal so. Und jetzt, was mir so aufs Herz gewachsen ist, ist ein Buch, das ich vor langer Zeit mal gelesen habe von Greg Gröschel. Das Buch heisst Unwiderstehlich und er schreibt dort drin von dem gewissen Etwas, dass die einen Christen haben und die anderen nicht. Vom gewissen Etwas, wo die einen Kirchen haben und die anderen nicht. Vom gewissen Etwas, wo Christen ihr Leben so ausleben, dass alle sehen, die haben etwas. Und von dem gewissen Etwas, wo man bei Christen vermisst und denkt, denen fehlt etwas. Und jetzt in dem Buch, wenn er das eh mal an die Finger kommt und so, er sagt bis zum Schluss eigentlich nicht, was das ist. Und das finde ich noch cool. Er sagt es nicht genau, aber wir verraten schon ein bisschen, weil es hat mit der Apostelgeschichte zu tun. Es hat genau mit dem zu tun, was der Unterschied war zwischen dem Petrus und dem Johannes und zwischen dem Ananias und der Sapphira. Das gewisse Etwas. Ich will gleich noch schnell 2, 3 Sachen sagen, dann selber könnt ihr überlegen, was das denn könnte sein. Das gewisse Etwas ist, wo man spürt und sieht, da ist etwas mehr. Wo man sieht und spürt, da ist etwas, wo eigentlich jeder sollte haben. Und das Spannende ist, so beschreibt auch der Greg Gröschel in seinem Buch, das gewisse Etwas, das kann man auch verlieren. Als Christ oder als Kirche. Und es fehlt etwas. Plötzlich macht man immer noch die gleichen Sachen. Aber gewisse Sachen, wie zum Beispiel, sagt er denn, ein Gebäude wird mega wichtig. Wie da etwas stattfindet, wird mega wichtig. Die Lautstärke von einem Anlass wird plötzlich wichtig. Welche Lieder da sind, wird wichtig. In der Predigt hört man vor allem Ermahnungen, Kritik, Ruf zur Umkehr und Buß. Ist jetzt dumm, dass ich das sage, weil das will ich ja auch machen, so. Denn wenn es natürlich einfach dran ist, von Gottes Herzen und so. Und irgendwo das. Jetzt in unserer Geschichte. das gewisse Etwas herausfinden bei diesen zwei Christenperlen, sage ich jetzt einmal. Also das eine war, Kapitel 3 heisst es, vom Petrus und Johannes, wie die alle Jünger, sind regelmäßig in den Tempel gegangen, zum Gott arbeiten, zum Predigen und zum Gemeinschaft feiern. Und sie sind, so steht es geschrieben, immer wieder an den Tempeltüren vorbeigekommen, wo ein Gelähmter, der von Geburt an gelähmt war, gesessen ist dort und bettelt hat. Und dann eines Morgens, von diesen Morgen, laufen sie wieder an dem vorbei, und der Petrus bleibt stehen und sagt zu ihm, schau mich an. Und der Bettler steht dort und hat alle Hoffnung, dass er jetzt irgend Geld oder irgendetwas überkommt und er kann brauchen zum Leben. Und dann sagt der Petrus, Geld habe ich nicht, aber was ich habe, will ich dir geben. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Dabei fasste er den Gelähmten an den rechten an der rechten Hand und richtete ihn auf, und in demselben Augenblick konnte der Mann Füße und Gelenke gebrauchen. Er sprang auf und konnte sicher stehen, lief einige Schritte hin und her, ging mit Petrus und Johannes in den Tempel. Außer sich vor Freude rannte er umher, sprang in die Luft und lobte Gott, und das ohne Fitnesstraining. Yes, da muss man zuerst einmal, da muss wirklich alles mal ein bisschen spüren, so. Und alle haben gestaunet, was da passiert ist, weil alle Leute haben den kennt. Von Geburt an ist der gelähmt, jetzt springt er da rum. Und es ist wieder einmal so gewesen, wie schon ganz am Anfang, der Petrus musste herstehen und sagen, was da abgelaufen ist. Hat predigt von Jesus, dass da Jesus gewesen ist, der das gemacht hat und so weiter. Und dann hat der Hohe Rat, das sind die fromme Regierung, dort mal gewesen, kann man sagen, die haben veranlasst, dass man aufgrund von dem, von dieser Irrlehre, von dem Schwierigen, von dem Unerklärbaren, dass man den Petrus und Johannes ins Gefängnis wirft. Sie ließen die beiden Apostel verhaften, über Nacht ins Gefängnis sperren, weil es inzwischen Abend geworden war und die Herren natürlich zuerst müssen schlafen. Und dann steht, am nächsten Morgen versammelte sich der Hohe Rat. Und ihre erste Frage, die zwei, war, wer hat euch für das, was ihr getan habt, die Kraft und den Auftrag gegeben? Also wieso macht ihr das? Und dann steht spannenderweise, erfüllt vom Heiligen Geist, antwortete ihnen Petrus. Er hat den Heiligen Geist schon gehabt, aber in dem Moment ist sichtbar worden, dass er wie eine neue Erfüllung bekommen hat und mit Vollmacht predigt hat und hat ihnen gesagt, was da genau passiert ist, und unter anderem, dass dieser Mann geheilt wurde, geschah allein im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Den ihr gekreuzigt habt, hat er noch ein paar Schittli drauf getan. Auf jeden Fall haben die dann nachher zweifelt oder haben dann nachher Mühe gehabt miteinander, oder? Und dann haben sie miteinander beraten und haben gesagt, was sollen wir nur mit diesen Leuten anfangen? Dass durch sie ein Wunder geschehen ist, können wir ja nicht bestreiten. Die Nachricht davon hat bereits ganz Jerusalem erreicht. Und sie haben sich beratschlagt und haben gefunden, ja, also was man machen könnte, weil es ist offensichtlich ja gleich eine Irrlehre, die erzählen Falsches und so weiter. Sie haben gesagt, wir verbieten da in der Öffentlichkeit von Jesus zu reden. Künftig. Und dann sagten Petrus und der Johannes, urteilt selbst, ist es vor Gott recht, euch mehr zu gehorchen als ihm? Wir können unmöglich verschweigen, was wir gesehen und gehört haben. Punkt. Sie haben sie nochmal verwarnt und so weiter und gesagt und haben sie dann vorgeschickt. Die Apostel sind in die Gemeinde gegangen. Sie haben in der Gemeinde erzählt, was passiert ist. Sie haben sie gebetet. Und dann steht dort so geschrieben, und an dem Ort, wo sie zusammengekommen, wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt, wo sie schon hatten, aber wo offensichtlich nochmal, ich sage es gerne mit diesen Worten, eine Verdichtung vom Heiligen Geist gefunden hat. Und sie verkündeten alle erst recht von Jesus. Das ist die eine Geschichte. Gerade nahtlos steht im Kapitel 5. Ein Mann namens Hananias verkaufte zusammen mit seiner Frau Sapphira ein Grundstück. Hananias beschloss, heimlich einen Teil des Geldes für sich zu behalten, wovon auch seine Frau wusste. Den Rest brachte er zu den Aposteln. Aber Petrus durchschaute ihn. Hananias fragte er, warum hast du es zugelassen, dass der Satan von dir Besitz ergreift? Spannend. Warum hast du den Heiligen Geist belogen und einen Teil des Geldes unterschlagen? Niemand hat dich gezwungen, das Land zu verkaufen. Es war dein Eigentum. Und auch nach dem Verkauf hättest du das Geld behalten können. Wie konntest du dich nur auf so etwas einlassen? Du hast nicht Menschen belogen, sondern Gott. Und dann steht da geschrieben, er hat Hananias geht tot um noch. Und nach 3 Stunden später kommt die Frau und der Petrus fragt sie auch, ist die ganze Summe, und um das ist es eigentlich gegangen, ist alles, was ihr jetzt gespendet habt, von dem Acker gekommen, ihr habt alles, was ihr gehabt habt, gespendet, quasi. Und sie hat gesagt, ja. Und der Petrus sagt da zu ihr, warum habt ihr beiden beschlossen, den Geist des Herrn herauszufordern? Und auch sie geht tot um. Als ich die Predigt hatte ich einmal in meinem Leben. Und ich sagte, ich predige nicht mehr über diese Stelle, weil dort sind noch Kinder dabei gewesen und das Moderationsteam hat einen Sketch gespielt und sie haben immer Geschichte gespielt. Und ich habe gesagt, wie spielen wir da jetzt, dass da 2 tot umgehen? Geht's eigentlich noch? So. Und sie haben gesagt, wir wissen schon wie und so. Auf jeden Fall, der Hananias und Safira, die tot umgehen sind noch mal kurz aufgezuckt und haben dem Kind zugewunken und gesagt, ich bin nicht tot, das ist nur gespielt und so. Nichtsdestotrotz, eine mega harte Geschichte. Und wie schwarz-weiß die 2 Perle, oder nicht? Und was ist denn der Unterschied? Übrigens, ich muss schon noch bemerken, bei Hananias und Safira, das ist vorher und nachher aus meinem Blick nie mehr passiert, in der Bibel nicht und so weiter. Und da ist ein ganz spezielles Zeugnis gewesen, wo ein Geheimnis drin ist, wo man so nicht einfach alles beantworten kann. Wieso geht die tot um, wenn sie Gott belogen haben, öffentlich Anerkennung gesucht haben und so weiter, als da dahinter steckt, dann müssen wahrscheinlich die meisten, inklusive ich, auch ab und zu tot umgehen. Sag ich jetzt ein bisschen witzig gelassen. So. Es bleibt auch ein Geheimnis, was da Gott hat wollen sagen. Aber ich bin zutiefst überzeugt, Gott wird uns etwas ganz Wichtiges mitteilen mit diesen 2 unterschiedlichen Perlen. Für unser Leben mega wichtig. Weisst denn das gewisse Etwas, respektive weisst denn der Unterschied von diesen 2? Und im Grunde genommen, so ist mir aufs Herz gekommen jetzt auch heute Morgen, im Grunde genommen ist es ja gleich auch einfach. Mir ist in den Sinn gekommen, dass Jesus gesagt hat, wessen Herz voll ist, geht der Mund über. Da ist mir so richtig so eingefahren. Das heisst, der entscheidende Punkt in dem Innen ist die grosse Frage, was erfüllt mein Inneres? Was erfüllt mein Herz? Weil da, was in mir innen ist, da kommt irgendwann und irgendwie raus. Und wenn wir wettet gern das gewisse Etwas, ich probiere es jetzt schon ein bisschen zu erkennen, geben. Das Göttliche, da was Gott uns einleitet, wenn wir an ihn glauben, wenn wir an Jesus glauben, dass das rauskommt, muss das in uns rein sein. Und das ist offensichtlich, sind 2 Leben gewesen. Und das kann man sehr oft nicht erkennen. Manchmal nicht einmal bei sich selber. Und trotzdem, wo mich jemand gefragt hat, was willst du predigen heute Morgen, habe ich gesagt, ja, eigentlich würde ich mir wünschen, dass wir eine ehrliche Herzensanalyse machen heute Morgen. Und als ich das ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ja, das würde bedeuten, mit dort Listen machen, mit dort Zeug ankreuzeln, mit überlegen und so. Und wir müssen wahrscheinlich ein Tagesseminar machen, oder einmal zum herauszufinden, was ist jetzt ganz, ganz ehrlich in meinem Herzen. Und auch dann würden wir wahrscheinlich irgendwann sagen, oh, ich weiss das gar nicht. Ist ja schwierig zu sagen. Und trotzdem, es gibt einen Unterschied. Und der gibt's auch für uns. Und der ist auch für uns möglich. Lukas 6,45. Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Und ein Böser bringt Böses hervor aus dem Bösen. Denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Das heisst, entweder lassen wir uns vom Heiligen Geist erfüllen und leben aus dem raus, auch immer mehr aus dem raus, oder wes beim Hananias und der Safira ist, oder wir lassen es zu, dass es Böse unser Herz erfüllt, prägt und leitet. Was steckt in unserem Herz? Es ist manchmal, wie ich es schon gesagt habe, gar nicht so ganz einfach. Es ist manchmal auch bei anderen Leuten, also nicht nur bei uns, aber bei anderen Leuten nicht so schwer, zu merken, was ist denn jetzt wirklich von Gott und was nicht. Und mir ist einmal mehr, die einzelne von uns kennen die Geschichte so in Synchro, meine allererste Andacht auf Chishon, in Synchro. Und zwar haben alle Studenten müssen von allen 150 Studenten und ungefähr 20, 30 Professoren müssen eine Andacht halten am Morgen früh. So. Und ich bin auch einmal an der Reihe gewesen. Und ich habe gesagt, was haben wir da? Die wissen schon alles. Die haben alle das Herz bei Jesus. Die wollen alle irgendwo und so. Und ich habe dann einfach gesagt, ich tue die Losung lesen. Es gibt so eine Büchlein, wo Losungen hat, wo so Bibelvers drin hat, für jeden Tag, bestimmt schon weit im Voraus. Ich tue einfach da, was dann die Losung ist, da predige ich. Fertig, Schluss. Und ich schaue es nicht zu früh an, damit ich nicht nervös werde. Ein paar Tage vorher, vor dieser Andacht, lese ich die Losung. Und mir hat schier den Herzschlag getroffen. Weil es ist gestanden, ihr Pharisäer, ihr Heuchler, ihr, was ist jetzt noch alles drin gestanden? Die ihr die Becher und Schüsseln außen reinigt, innen aber seid ihr voller Raub und Gier. Du blinder Pharisäer, reinige zuerst das Innere des Bechers, damit auch das Äußere rein werde. Und es ist Usus gsi und normal und Gesetz, dass man zuerst den Vers liest, bevor man etwas sagt dazu. Weißt du, es hat einen Moment gegeben, da habe ich wirklich gedacht, jetzt laufe ich wieder vor. Und dann ist aber ein Moment gekommen, wo ich dachte, eigentlich ist es ja cool, ich kann es ja nachher auflösen, oder? Und dann habe ich irgendwann alle Mut zusammengefasst und in aller Klarheit das so gesagt. Und ich sehe noch den Direktor vom Gesamtwerk, von mir, Dings, der ist einfach so stoisch dort geguckt. Ich sehe ihn heute noch so. Und ich denke, also entweder gehe ich von der Schule oder es war vielleicht gleich recht gewesen. So. Er ist nachher auf mich zugekommen, hat sich mega bedankt. Der Punkt war noch der gewesen. Wir haben ein neues, riesiges Zentrum für 30 Millionen gebaut dort oben. Und wir sind kurz vor dem Einzug gewesen. Und, der Direktor hat mir nachher gesagt, das ist so wichtig gewesen, dass wir unser Herz prüfen, warum machen wir, was wir machen. Und es geht nicht um schöne Gebäude, fast eine Parallele zu uns, sondern es geht darum, dass wir das mit, hat er mir dann noch Predigt gehalten. Aber ich bin dann sehr froh gewesen, dass ich da nicht durchgefallen bin. Aber da ist mir schon irgendwie tief auch eingefahren. Es gilt für uns alle. Auch für einen Direktor. Das Entscheidende ist nicht, was äußerlich glänzt, sondern das Entscheidende ist, was steckt in unserem Herzen. Und ich habe für mich so vier Sachen, möchte ich noch ganz kurz erwähnen, die in unserem Herzen innen können stecken und uns erfüllen können, oder eben auch nicht. Und das eine ist, und das Wichtigste, und das wisst ihr sicher, dass mir das Wichtigste ist, das gewisse Etwas, wo in uns innen stecken oder nicht, ist Gottes Gegenwart oder nicht. Und unser Bewusstsein und Offensein, ich will das, was Gott in mich innen ist, er, ich will offen sein für das. Und ich ärgere mich immer wieder über Zeiten, wo ich mir nicht aus dem Bewusstsein herausgelebt habe. Und ich muss an dieser Stelle auch bekennen, in den letzten 2-3 Wochen habe ich manchmal schon fast in einem Hamsterrädchen hineingelebt, wo ich denke, vielmal denke, stopp. Das Wichtigste ist aus der Gegenwart Gottes Leben und nicht aus der Betriebsamkeit. Ist gar nicht immer so einfach, wie man es denkt, aber da ist eigentlich der Punkt. Gottes Gegenwart, das heisst Ausrichtung auf Jesus, Bewusstsein, dass er jetzt da ist, es hören, was er mir jetzt sagen will und auch eine Sehnsucht nach mehr haben davon. Das Zweite ist, dass wir in unserem Herzen fühlen können, dass wir achten darauf, was lagert mir eigentlich in unserem Herzen. Der Gordon MacDonald hat einmal ein Buch geschrieben, ist auch ein Pastor, und hat davon geschrieben, von der inneren Schönheit. Und was lagert mir eigentlich in unserem Seelenarchiv? Und in unserem Seelenarchiv, in unserer Seele, können wir ganz viele Sachen lagern, wie Ängste, Sorgen und Zweifel. Oder wir können auch Sachen lagern von der Vergangenheit, Verletzungen, Schuld und so weiter. Und die Frage ist eben, wenn wir das wirklich lagern oder wenn wir es nicht in seelsorgerlichen Moment, in Abendmahlszeiten, in Gesprächen mit Seelsorger, wenn wir nicht immer wieder das rausräumen, was nicht in unser Herz gehört. Das rausräumen, was nicht Jesus entspricht. Das Dritte, was wir in der Seele lagern können, ist, entweder leben wir eine echte Beziehung oder wir spielen den Glauben. Auch da kann in unserem Inneren stattfinden. Ich denke, irgendwann werde ich mal zu dem auch eine Predigt halten, aber im Moment fehlt uns Zeit. Aber das dünkt mir ein ganz wichtiger Punkt, sich zu überlegen, spiele ich den Glauben oder lebe ich den Glauben? Spielen wir Kirche oder leben wir Kirche? Wir leben Kirche. Wo ist Dings? Genau, deine Frau. Die hat jetzt Halleluja gerufen, laut. Genau. Wir leben Kirche. Wir sind entschieden. Das vierte noch, was erfüllt unser Herz? Erwartungen und einen grossen Glauben, der Gott mehr kann? Oder sind wir schon genug beschäftigt mit dem, was er uns gegeben hat? Sag es gerade ein bisschen bewusster so. Für alle die, die hier eingezügelt sind, ganz frisch, in unser Haus hier, in all unsere Geschäftigkeit, sind wir schon genug beschäftigt mit dem, was er uns gegeben hat? Oder haben wir noch grosse Erwartungen an das, was Gott noch alles will tun? Auch da kann unser Herz erfüllen. Jetzt muss ich aber hören, mit dem Punkt, wenn wir zum zweiten kommen, weil der scheint mir fast das Zentrum zu sein. Und zwar ist da, der Unterschied von diesen zwei Gruppen ist, die einen haben als Triebnik leben und die anderen als Berufte. Und das ist die grosse Frage. Leben wir als Triebnik Menschen oder als Berufte und Geleitete? Manchmal hat man das Gefühl, es ist vermischt, aber im Grunde genommen ist es eine Herzensgeschichte, wo man zwar mal den Stress haben können. Jemand hat mal etwas Gutes gesagt, das ist mir mega hilfreich, das probiere ich jetzt auch immer zu sagen. Ich habe gefragt, der hat es wirklich immer streng. Im Gegensatz zu mir. Ich bin auch einer, der immer ein bisschen seitig streng. Dann habe ich gefragt, vor Weihnachten, und dort hat er immer gesagt, hast du einen Stress? Und dann sagt er, nein, ich laufe bloß allen Sachen hinten drin. Und dann sind sie in einer Klasse heimgesagt. Und dann haben sie gesagt, ah, das ist cool. Genau da ist es. Man kann in einer Berufung hineinleben und manchmal gewisse Sachen hinten reinlaufen. Und kann es auch streng haben. Aber es ist ein grundsätzlicher Unterschied. So seht nun sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die Zeit aus, denn es ist eine böse Zeit. Darum werdet nicht unverständig, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Ich glaube, das allergrößte Übel, das kennen wir alle, ist die Taktik unserer Zeit. Und manchmal können wir dem ja nicht ausweichen. Und mir kommt es ab und zu so vor, wie Alice im Wunderland, wo, ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt, das Märchen von Brüder Grimm, Alice im Wunderland hat eine Stelle, wo es heisst, kommt sie ins Land von der roten Königin. Und dort steht der Satz geschrieben, du kannst nur am Ort bleiben, an dem Ort, wo du jetzt bist, wenn du so schnell rennst, wie du kannst. Du kannst nur an Ort und Stelle bleiben, wenn du so schnell rennst, wie du kannst. Das heisst, wenn du Namen willst verweilen willst, musst du ganz schnell rennen. So schnell du kannst. Und das ist eigentlich ein Oxymoron, das geht gar nicht auf. Das ist ein Märchenland. Aber sehr oft leben wir genau so und lassen uns treiben von dieser Hektik. Und die Wurzeln, die da dahinter stecken, sind manchmal ganz verschiedener Natur. Das eine ist, wir wollen vielleicht zu viel. Das andere ist, ganz viele Leute haben grosse Erwartungen, die wir erfüllen wollen. Sehr oft ist auch unser Perfektionismus im Weg. Aber der Punkt ist der, wenn wir wissen, wer wir sind und wenn wir wissen, was unser Auftrag ist, dann müssen wir nicht als Triebni leben. Einer, der mich sehr tief berührt hat, wo man merkt, es gibt auch Sachen, und vielleicht ist das eben das Hauptproblem in unserem Leben, sehr oft, nicht die äußere Hektik, sondern die innere Hektik, die wir haben. Und dazu habe ich schon ein paar Jahre her, hat es so im Fernsehen ist ein Interview gewesen, in einer Zeitung von einem Rekordschwimmer. Der hat geheißen Martin Strehl, der war 52-jährig dort, jetzt ist er 2-3 Jahre älter. Der hat den ganzen Amazonas geschwommen, 5268 Kilometer, von Peru bis dann nachher ganz Brasilien durch. In 66 Tagen ist der durchgeschwommen. Er hat noch andere verrückte Sachen gemacht, aber das ist, glaube ich, eines von seinen grössten gewesen. Seine Begleiter mussten ab und zu Fleisch ins Wasser werfen, dass Piranhas nicht auf ihn los sind. So. Und er ist letztlich einmal im Wasser dann, oder gegen Ende im Wasser bewusstlos gewesen, weil er einfach bis über Grenzen ausgeschwommen ist. Und sie mussten ihn dann beatmen oder retten. Und dann war es spannend gewesen. Im Interview ist er interviewt worden und warum dann er so Zeug macht und so. Und warum dann Schwimmen ist sein Ding, oder? Da macht er viel und so. Und dann ist ein Satz, der hat mich irgendwie einfach tief getroffen. Respektive seine Lebensgeschichte. Er hat gesagt, mein Vater Er hat, glaube ich, irgendwo am Fluss gewohnt und sehr oft sind sie, glaube ich, am Nil gewesen, aber das ist ein Detail. Auf jeden Fall, sein Vater hat ihn sehr oft geschlagen. Und was ihm geholfen hat, ist immer, wenn er konnte, ist er fortgerannt vom Vater und ist im Fluss gesprungen und geschwommen. Und dort hat er gesagt, bin ich frei und bin ich mein eigener Herr. Und nachher hat zu ihm jemand gesagt oder eine Frage gestellt, kann es sein, dass du bis heute vor dem Vater fortschwimmst? Und ich meinte, er hat dann dort nichts geantwortet. So. Aber ist es nicht, kann es nicht auch sein, in unserem Leben, dass wir vor etwas fortschwimmen? Oder dass wir heute Sachen machen, weil wir angetrieben sind von etwas Negativem, von etwas, was uns plagt hat? Und wie schön ist es, wenn Jesus uns das aufzeigt. Und er will uns das aufzeigen, wo dass wir mehr als Triebne leben. Und nicht in der Sicherheit als berufene Kind Gottes. Weil das Gegenteil von dem eben angetrieben sind, auch von Sachen unter der Oberfläche, ist, dass wir berufene sind. Ich habe da vier Punkte aufgeschrieben, da verlangt uns nur noch Zeit, um die den föteln. Ich kann es also ganz gleich ganz kurz sagen. Berufene Menschen, die das gewisse Etwas haben, von Gottes Gegenwart, Gottes Geist, seine Wiedergeburt, die wissen, wer sie sind. Nämlich zum einen Geliebte und dass wir nicht in Stress kommen, Verwalter von dem, was wir haben und nicht Besitzer. Da entstresst wahnsinnig. Das Zweite ist, als berufene Leben, der berufene, da, also übrigens, da hat der Gordon MacDonald in seinem Buch geschrieben, das habe ich nicht alles von mir, ordne dein Leben. Das Zweite, was er aufgeschrieben hat, ist, berufene Menschen kennen ihre Berufung und lassen sich leiten von Gott, in dem Sinne. Wir müssen nicht alles machen, sondern unsere Berufung leben. Und das Dritte ist, berufene Menschen können, sind frei, auch anderen zu dienen und nicht nur für sich selber zu schauen. Und das Vierte ist, berufene Menschen haben einen tiefen inneren Frieden. Und da ist der Punkt. Wenn wir wissen, was uns erfüllt, in aller Unvollkommenheit, wo wir sind, wenn wir wissen, dass wir nicht als Triebne leben, sondern als geliebte Gotteskind, wo die eigene Berufung lebt, dann und nur dann, aus dem heraus, können wir die Kraft, die er uns eingelegt hat, freisetzen. Und wir können wie Petrus und Johannes, wenn uns Gott am Moment anführt, können wir sagen, Silber und Gold haben wir nicht, aber was wir haben, da gebe ich dir, ich bete für dich um Heilung. Oder ich helfe dir, dich zu trösten. Oder ich gehe mit dir ein Stück Weg und bei dir einem Freund. Und so weiter und so fort. Und wenn wir das machen, dann nachher kommen wir in das hier. Und das ist dann eben das Geheimnis auch, wo alles anders macht. In 2. Korinther 3, Vers 18 steht, wir alle aber stehen mit unverhülltem Angesicht, also ganz ehrlich und echt, vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Ich stelle mir wirklich vor, dass wir da einen Spiegel haben, im besten Fall. Und wenn Gott uns anstrahlt, sieht man nicht uns, sondern sieht Gott. Und das ist mein tiefer Wunsch, dass man nicht uns sieht, sondern Gott. Dass man nicht unsere Art sieht, sondern Gottes Art. Und wenn wir das wissen, dass Gott in mir lebt, dann können wir anfangen, unser Denken auf das auszurichten. Und sage, ich richte mich aufs Gute aus und nicht aufs Schlechte. Wir haben Pastoren Retreten gehabt, letzte Woche. Und bei so Pastorenretreten kommen ein Haufen Pastoren zusammen. Wir haben einige Leiter, die die Schweiz leiten. Und dann gibt es da ganz viele Sachen, die man redet und erzählt. Und für mich gibt es auch immer sehr viele Sachen, die ich anders sehe, anders machen, wo man quasi besser könnte machen und so weiter. Und ich habe von Anfang an gesagt, das Spiel mache ich nicht mit. Ich denke, ich rede und ich tue nur das Gute. Und ich habe ein Gespräch mit einem Pastor, der macht Sachen in der Gemeinde und ich denke, nein, das kannst du jetzt wirklich nicht machen. Und ich habe mich an das erinnert und habe gesagt, ich will ihm ein Segen sein, ich will eine Ermutigung sein, ich will hören, ich will stehen lassen, fertig. Fangt im Denken an. Fangt im Denken an. Ich will gut reden. Ich will gut denken. Und aus dem aus, ich will gut reden. Mein Ziel ist, gut zu reden. Punkt. Ihr dürft mich behaften darauf. Aber nicht zu viel korrigieren. Lasst uns doch gegenseitig schauen darauf, dass wir gut denken von anderen und anderen, dass wir gut reden und dass wir gut tun. Und der Höhepunkt werden noch gut wünschen. Das alles ist auf dem einen Boden, dass Gott zuerst gut denkt, gut redet, uns das Allerbeste wünscht und uns so viel Gutes tut. Und das möchte ich auch dir zusprechen. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann dürfen wir zu dir als der gute Vater kommen. Du machst es mega gut. Und du hast nicht bloß am Kreuz und in der Verstehung unser Äußere poliert, sondern du hast uns ein neues Herz gegeben. Und wir sind feig, jedes von uns ist feig, dich wieder zu spiegeln, deine Güte, deine Vergebung, dein gut können denken, deine Fähigkeit gut können zu reden. Und ich danke dir dafür. Du hilfst uns dabei. Danke fürs Abendmahl, wo wir auch Lasten ablegen können. Und wenn Sachen unter der Oberfläche sind, und da bitte ich jetzt für uns alle, wir, die hier zusammen sind, zeigt uns das in den nächsten Tagen, wenn nicht heute, dann in den nächsten Tagen auf, was das bei mir unter der Oberfläche ist, wo mich antreibt und wo nicht von dir kommt. Deck du das auf und hilf mir, das abzulegen und umzukehren und dass mir der Geist, wo der Petrus und der Johannes schon gehabt dürfen, überkommen. Danke, dass du jetzt heilend durch unsere Seele gehst, durch unsere Archive. Und danke, dass du uns hilfst, auszuhungen und in so ein fröhliches, herrliches, vollmächtiges Leben zu kommen. Amen. Amen.